HR Info. Netzwelt.
Den Messenger-Dienst Telegram nutzen weltweit schätzungsweise 400 Millionen Menschen. In Deutschland sind es laut dem Online-Statistikportal Statista knapp 8 Millionen Nutzer. Doch über Telegram lassen sich nicht nur private Nachrichten verschicken, dort können auch Gruppen und sogenannte Kanäle erstellt werden. Und da wird dann über alle möglichen Themen diskutiert und berichtet. In letzter Zeit und besonders seit Beginn der Corona-Krise ist Telegram aber auch immer mehr zum Sammelbecken von Verschwörungstheoretikern und Extremisten geworden. Und auch Kriminelle nutzen den Dienst für ihre Machenschaften. Wie gefährlich ist Telegram, zum Beispiel für unsere Demokratie? Diese Frage stellen wir heute in der hr-info-Netzwelt. Mein Name ist Tobias Klein. Xavier Naidu, Attila Hildmann und Michael Wendler, das sind nur drei Namen, die in letzter Zeit immer in Verbindung mit Telegram gebracht werden, wenn es um das Thema prominente Corona-Leugner geht. Ihren Kanälen folgen dort, also bei Telegram, jeweils über 100.000 Accounts. Das ist ein Phänomen, das gerade bei Telegram verstärkt auftaucht. Eine neue Studie an der Uni Greifswald zeigt das einerseits, aber andererseits auch, dass bei Telegram viele Rechtsverstöße zu finden sind und auch Kriminelle den Dienst für sich nutzen. Das Problem ist, dass Verantwortliche bei Telegram nur sehr schwer zu greifen, zu erreichen sind und Hass, diskriminierende Inhalte und Inhalte, die gegen geltendes Recht verstoßen, die werden dort nur selten gelöscht. Auf die Studie gehen wir später noch ein. Jetzt möchte ich erstmal mit Martin Fehrensen sprechen. Er ist Journalist, Blogger und Gründer und Herausgeber vom Social Media Watchblog. Und er beschäftigt sich seit Jahren damit, wie soziale Medien Politik und Gesellschaft verändern. Ich habe ihn gefragt, was genau Telegram eigentlich ist, also ein soziales Netzwerk oder ein Messenger.
Also Telegram ist tatsächlich so eine Art Twitter-Angebot. Es handelt sich bei Telegram erstmal, wenn man es sozusagen juristisch betrachtet, eben um kein Social-Media-Angebot, also zum Beispiel das Netz-DG, also dieses berühmte Gesetz, was sich da irgendwie damit beschäftigt, was soziale Medien in Deutschland dürfen und was nicht. Da wird Telegram nicht mitgeführt, weil Telegram ist so eine Art Twitter-Plattform. Einerseits eigentlich angetreten als Messenger, aber dadurch, dass Telegram zwei ganz wesentliche Unterschiede aufweist im Vergleich zu anderen Messengern, befindet sich Telegram irgendwie auch ein Stück weit in so einer Twitter-Position, ist irgendwie ein Stück weit auch soziales Medium. Diese zwei Funktionen oder zwei Features, die sozusagen Telegram maßgeblich unterscheiden von, keine Ahnung, Apples iMessage oder eben Threema oder Wire oder wie auch alle anderen Plattformen da so heißen, sind: erstens gibt es bei Telegram die Möglichkeit, Gruppen zu erstellen, und diese Gruppen erlauben bis zu 200.000 Mitglieder. Also das ist ein extremer Unterschied zum Beispiel zu WhatsApp. Dort sind nur 256 Teilnehmerinnen erlaubt, und bei Telegram können Kanäle erstellt werden, und diese Kanäle, die sind per se öffentlich und kennen überhaupt gar keine Einschränkungen bei den Abonnentinnenzahlen und können sozusagen als Kanal genutzt werden, um wirklich Hunderttausende von Menschen zu erreichen. Für Nachrichtenorganisationen, ganz spannend, bei Privatpersonen, die sich dort so viele Reichweite aufbauen, wird es dann häufig etwas schwieriger.
Ja, welche Möglichkeiten habe ich da als Nutzer? Das heißt, ich kann wahrscheinlich Telegram einfach als ganz normalen Messenger-Dienst nutzen oder ich kann mich da auch mit Informationen versorgen.
Für ganz viele Nutzerinnen ist Telegram ein ganz normaler Messenger, den sie halt nutzen, um sich mit Freunden, Bekannten, Verwandten zu verabreden, zu kommunizieren, wann es auf die Party geht, wann es ins Kino geht, hätten wir nicht Corona und solche schönen Sachen. Aber Telegram ist eben auch eine Option, mehrere Menschen zu erreichen, sozusagen auch Menschen, die nicht vielleicht zum eigenen Freundesbekanntenkreis gehören, sondern Menschen, die man vielleicht aufgrund eines bestimmten Themas erreichen möchte. Das heißt also, es gibt Menschen, die sich in großen Telegram-Gruppen zusammenschließen, um sich zu bestimmten Themen auszutauschen. Das können ganz normale Sachen sein, wie, keine Ahnung, die Begeisterung für Fußball, für einen bestimmten Verein oder dergleichen. Es kann aber zum Beispiel auch das Angebot eines Medienhauses sein, der auf Telegram Menschen mit Nachrichten und Informationen versorgt. Es kann aber eben auch eine Gruppe von Verschwörungsmystikern sein, die sich dort zusammentut, um zu besprechen, wie flach die Erde denn nun wirklich ist. Und da wird es dann häufig schwierig, weil eben sozusagen für ein eine interessierte Gesellschaft nicht unbedingt die Möglichkeit besteht, in diese Gruppen mit reinzuschauen. Das heißt, häufig sind diese Gruppen privat und man muss sozusagen, wenn man dort mitlesen möchte, eben Mitglied werden in dieser Gruppe, als Journalist oder Aktivist oder Politiker oder vielleicht auch als sozusagen Mensch von einer Strafverfolgungsbehörde, braucht es da schon ein Stück weit Undercover-Mentalität, um da mitzumischen, weil unter Klarnamen würde man womöglich häufig gar nicht zugelassen und dergleichen. Also das ist so das Spannende an Telegram, dass wir eben da ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten der Nutzung sehen und in der letzten Zeit eben wirklich diese Plattform extrem an Zulauf gewonnen hat, gerade bei etwas kruderem Publikum.
Das heißt, auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig, dass das ja eine niedrige Zugangsschwelle zu sein scheint. Also das heißt, ich finde da eigentlich auch die Dinge, die mich interessieren, relativ leicht, indem ich einfach die Suche bediene, oder?
Also zumindest über eine Google-Suche lassen sich sehr, sehr leicht entsprechende Kanäle finden. Auf Telegram selber ist es ein bisschen schwieriger, aber eben über eine Google-Suche kommt man sehr, sehr schnell zu ganz vielen verschiedenen Listen, die einen einladen, Mitglied zu werden, die einen dazu einladen, sozusagen diesen Kanal zu abonnieren. Und schwupps erhält man, wenn man so möchte, im Minutentakt neue Botschaften, wie flach die Erde ist, wie arg Bill Gates hinter der ganzen Corona-Pandemie steckt etc.
Also wenn wir nochmal bei den Verschwörungstheorien, aber ganz generell, wenn ich jetzt bestimmte Interessen habe, mich für bestimmte Themen interessiere, dann kann ich da ja auch relativ leichten Zugang finden. Also es ist relativ niedrigschwellig.
Es ist relativ niedrigschwellig, Gruppen und Kanäle bei Telegram zu finden, wobei man auch wirklich sagen muss, dass ja, es handelt sich dabei um ein Hybrid aus Messenger und aus Social Media Angebot. Das Angebot, was man bei Telegram findet, mit Blick auf irgendwelche Fußballgruppen, mit Blick auf irgendwelche, keine Ahnung, anderen Hobbys oder mit Blick auf Schauspieler oder wie auch immer, ist aber im Vergleich zu dem, was man bei Facebook findet, was man bei Instagram findet, was man bei Twitter findet und so weiter, dann doch eher marginal. Also die Leute nutzen es schon in allererster Linie als Messenger, um sich privat auszutauschen. Und das Interessante an Telegram ist, Telegram hat einen extrem guten Ruf, was irgendwie Verschlüsselung und so weiter angeht. Also Telegram gilt immer als extrem sicher. In Kreisen, die sich beruflich damit auseinandersetzen, ist das mitnichten so. Im Gegenteil, da wird Telegram sozusagen eher vorgeworfen, dass Verschlüsselungsstandards und so weiter eher schwach sind und dass man eigentlich eher die Finger von der Plattform lassen sollte.
Okay, was ist da so Ihr Eindruck? Wie sicher ist Telegram?
Naja, es hält sich ziemlich hartnäckig das Gerücht, dass Telegram ein extrem sicherer Messenger ist. Unter Verschlüsselungsexperten ist das seit Jahren umstritten. Eigentlich heißt es sogar, es hätte eher sozusagen eine der schlechteren Verschlüsselungen, auch zum Beispiel im Vergleich zu WhatsApp. Und vor allem das Spannende bei Telegram ist, die Verschlüsselung muss überhaupt erst aktiviert werden. Das heißt also bei Signal, einem anderen populären Messenger, ist diese Verschlüsselung zum Beispiel standardmäßig aktiviert. Und bei Telegram muss ich als Nutzer überhaupt erst hingehen und diese Verschlüsselung anschalten, wenn man so möchte. Also die ist relativ gut versteckt und dürfte auch so zumindest die Beobachtung von vielen Nutzerinnen überhaupt nicht angeschaltet werden. Und zudem muss man wissen, dass die Verschlüsselung auch bei Gruppen nicht möglich ist. Das heißt also, sobald ich Telegram in einer Gruppenfunktion nutze, ist diese Verschlüsselung per se überhaupt nicht vorgesehen. Das heißt also, die ganz, ganz viele Chats, die ich entweder mit Freunden, Bekannten, Verwandten dort vornehme oder eben in einer Gruppe vornehme, die liegen bei Telegram unverschlüsselt vor. Das bedeutet also, da können Dritte drauf zugreifen, Telegram selber kann drauf zugreifen und mit Blick auf diese dann doch ziemlich undurchsichtige Firmenstruktur ist mir als Nutzer überhaupt gar nicht klar, wer sozusagen Zugriffsrechte auf womöglich solche Chats hat. Und das ist bei WhatsApp anders zum Beispiel, bei Signal ist das anders. Dort kann man die Chats nur anzapfen, wenn man auch im Besitz des Handys des jeweiligen Nutzers ist.
Undurchsichtige Firmenstruktur, das ist das Stichwort, auf das ich als nächstes eingehen möchte. Wer steckt denn hinter Telegram und wo sitzt Telegram überhaupt?
Also Telegram sitzt anscheinend in Dubai, so ganz genau weiß man das auch nicht. Über das Unternehmen ist nämlich relativ wenig bekannt. Also man weiß, dass Pavel Durov, Jahrgang 84, Telegram gegründet hat. Viel mehr weiß man dann aber eigentlich auch schon nicht mehr. Also es ist ein ziemlich undurchsichtiges, dubioses Firmenkonstrukt und das Unternehmen verschleiert auch so ein Stück weit seinen offiziellen Firmensitz. Man weiß nicht so ganz genau, wer da noch alles mit dran beteiligt ist. Man weiß nicht so genau, welchen Staaten, welchen Dritten überhaupt sozusagen Zugang zum Unternehmen gewährt wird und so weiter. Telegram selber brüstet sich immer damit, hundertprozentig autark zu sein, hundertprozentig unabhängig zu sein und sozusagen ein Fels in der Brandung der freien Meinungsäußerung. Und das ist attraktiv für viele Menschen.
Und wie finanziert sich der Dienst? Man hört immer, dass der Gründer da so sein privates Vermögen reinsteckt.
Also in der Tat ist die offizielle Erzählung die, dass der Gründer Pavel Durov da sozusagen sein Geld reinsteckt, um der Welt ein Schnippchen zu schlagen, um sozusagen all den Zensoren da draußen aufzuzeigen, hey, hier ist ein Ort, an dem findet 100% Free Speech statt, also komplette freie Meinungsäußerung, hier wird nicht zensiert etc. Und der Pavel Durov hat sein Geld mal mit der Gründung von VK.com oder früher VK Kontakte erzielt, das ist so eine Art russisches Facebook und die App, also Telegram ist heute komplett kostenfrei und es gibt auch keine bekannten Pläne, die App irgendwie mal zu monetarisieren, also zum Beispiel über Werbung oder kostenpflichtige Features. Momentan sieht es so aus, als hätte Pavel Durov da sozusagen eine App in die Welt gebracht, die komplett kostenfrei ist, die jeder einfach nutzen kann und die auch noch extrem sicher ist. Und dieser Mythos hält sich sehr, sehr hartnäckig und ist für viele Menschen tatsächlich sehr attraktiv.
Jetzt hätte ich da gerne noch eine Einschätzung. Was ist denn dran an dem Mythos? Also wie viel davon ist Wahrheit, so nach Ihrer Einschätzung?
Also dadurch, dass so wahnsinnig wenig über die App bekannt ist, so wahnsinnig wenig über die Firmenkonstellation bekannt ist, würde ich persönlich die Finger von Telegram lassen. Also ich kann sehr gut verstehen, wenn Medienanbieter sagen, okay, das ist für uns interessant, um darüber Reichweite zu erzielen, darüber uns Personengruppen zu erschließen, die uns ansonsten womöglich nicht mehr lesen würden. Als Privatperson würde ich Telegram nicht nutzen. Ich würde es deswegen nicht nutzen, weil die Verschlüsselung nicht so gut nachvollziehbar ist, wie das bei Signal der Fall ist. Um das einmal kurz zu erklären, es gibt sozusagen die Möglichkeit, bei Signal sich den ganzen Code, wie das Programm geschrieben wurde, anzuschauen. Das heißt also, man hat eine Möglichkeit zu verifizieren, wohin welche Daten gehen. Das ist bei Telegram überhaupt nicht der Fall. Telegram ist da eine Art Blackbox. Es ist schwierig, sich wirklich ein komplettes Bild davon zu verschaffen, welche Daten wo landen, wer Zugriff auf welche Daten hat etc. Und von daher würde ich per se von Telegram eher die Finger lassen und andere Messenger nutzen, um mit Freunden, Bekannten, Verwandten zu kommunizieren.
Danke an Martin Fehrensen bis hierhin. Wir werden gleich nochmal mit ihm sprechen. Hier ist HR Info Netzwelt und heute schauen wir auf den Dienst Telegram. Eine neue Studie der Uni Greifswald zeigt nämlich, dass bei Telegram einerseits Verschwörungstheorien verbreitet werden, dort andererseits aber auch viele Rechtsverstöße zu finden sind. Jakob Jünger ist Kommunikationswissenschaftler an der Uni Greifswald und er forscht zu Online-Medien und Öffentlichkeit. Er hat die Telegram-Studie zusammen mit einer Kollegin durchgeführt. Ich habe ihn gefragt, was das genau für eine Studie war.
Wir sind angesprochen worden von der Landesanstalt für Medien in Nordrhein-Westfalen und die hatten den Anfangsverdacht, dass auf Telegram eben regulierungsrelevante, sprich rechtsverstoßende Inhalte zu finden sind. Und unser Auftrag war es letztendlich, diesem Verdacht nachzugehen und zu schauen, was wir da finden, wie viel wir da finden. Und dazu haben wir uns eine Reihe von Kategorien, die eben in diesem Online-Bereich relevant sind, vorgenommen und haben geschaut, inwiefern wir auf Telegram rechtsverstoßene, aber auch darüber hinausgehend problemverschärfende, problematische Inhalte finden.
Wenn Sie jetzt von rechtsverstoßende Inhalte sprechen, was kann das zum Beispiel sein? Also was können das für Inhalte sein?
Ja, wir haben in dem Feld erstmal so Dinge, das sind so Standardverstöße in der Online-Kommunikation. Also eine Urheberrechtsverletzung ist schnell begangen, beispielsweise, weil man, wenn man ein Meme erstellt, mal ein Bild von jemand anders verwendet oder auch, dass Impressumspflichten verletzt werden. Das ist aber nicht der Kern der Studie, sondern im Kern geht es um solche Dinge wie die Verwendung verbotener Kennzeichen, beispielsweise Hakenkreuze oder auch andere Parolen aus dem rechtsextremistischen Bereich. Die Frage auch, inwiefern wir hier verbotene Organisationen finden, auch aus dem Bereich salafistischem Dschihad. Dann natürlich das große Feld der entwicklungsbeeinträchtigenden Inhalte, so wird das genannt, Pornografie, die ja nicht verboten ist, aber altersgeschützt sein muss. Und dann sind das noch so Felder wie Drogenhandel, Waffenhandel, Dokumentenhandel. Das sind im Prinzip auch schon die Sachen, die wir da im Wesentlichen dann gefunden haben.
Erzählen Sie doch mal, was Sie genau gefunden haben.
Im Bereich der Rechtsverstöße ist es so, dass wir neben diesen Standardverstößen, also Kennzeichnung des Impressums oder auch so urheberrechtliche Sachen, wo man nicht so ganz genau weiß, ob das jetzt auch tatsächlich lizenziert war, das Bild. Wenn man mal davon absieht, haben wir zum einen sehr klar identifizierbare Rechtsverstöße, wenn es um verbotene Kennzeichen geht. Das sind zum Beispiel Hakenkreuze, das sind aber auch so Sachen, die in Kombination mit SS-Runen auftauchen, zum Teil eben, das sind nicht direkt die Kennzeichen, aber so heroisierende Hitler-Porträts. Das ist so der eine Bereich, das sind relativ klar als Rechtsverstöße zu erkennende Inhalte. Dann haben wir im Bereich des illegalen Handels Dinge gefunden. Gruppen, über die man eben Drogen in der nächstgelegenen Stadt kaufen kann, aber auch sowas wie gefälschte Pässe oder gefälschte Führerscheine. Und dann haben wir dieses Feld, das ist halt typisch auch für Online-Kommunikation, das Feld der Pornografie, wobei man hier auch nochmal unterscheiden muss. Das ist nicht immer Pornografie im engeren Sinne. Also das würde ja bedeuten, dass man zum Beispiel Geschlechtsteile sieht, auch das haben wir da gefunden, sondern es sind manchmal auch einfach Angebote, die Werbung für pornografische Inhalte machen und dann eben zum Beispiel leicht bekleidete Frauen mit pornografisch einschlägigen Begriffen kombinieren, um dann in andere Angebote zu locken, die Konsumenten dahin zu locken. Das sind so die wesentlichen Kategorien, also verbotene Kennzeichen, vor allem im Bereich Rechtsextremismus, dann eben diese Drogenhandel- und Dokumentenhandelssachen und dann der Bereich der entwicklungsbeeinträchtigenden Inhalte.
Kann man das in irgendeiner Art und Weise quantifizieren? Also haben Sie eine Erhebung gemacht, ist das jetzt viel Inhalt, die Sie da finden, die Rechtsverstöße haben? Oder würden Sie jetzt sagen, naja, so viel ist das gar nicht?
Die Studie war jetzt nicht darauf ausgelegt, zu sagen, so und so viel Prozent der Sachen auf Telegram sind rechtsverstoßend. Deshalb bin ich da ein bisschen zurückhaltend mit solchen Aussagen, wie viel das eigentlich ist, weil wir uns natürlich auch immer vor Augen halten müssen, dass Telegram für unglaublich viele unterschiedliche Zwecke verwendet wird. Also ja auch für die Kommunikation in der Familie, mit Freunden, für völlig unproblematische informierende Inhalte auch. Journalisten verbreiten ja darüber ihre Angebote. Wenn man sich jetzt mal anschaut, was wir da so gefunden haben und in welchen Bereichen wir da was gefunden haben, dann kann man vielleicht zwei Bereiche nennen, wo man sagt, die sind innerhalb dieser rechtsverstoßenden Sachen auffällig. Das eine sind eben diese entwicklungsbeeinträchtigenden Inhalte mit der Pornografie. Und das zweite ist was beginnt bei so extremistischen Sachen. Also wir haben einfach tatsächlich im offenen Rechtsextremismus da, was dann aber sich auch vernetzt in so eher problematische Bereiche rein, die nicht direkt rechtsverstoßen sind, eben in diese verschwörungstheoretischen Angebote, in diese desinformierenden Angebote. Und hier ist vielleicht nicht so sehr die Frage, wie viel es davon gibt, sondern vielleicht eher die Frage, wie leicht man das auch findet. Ja, die Auffindbarkeit ist halt einfach relativ hoch. Und da spielt es letztendlich auch nicht so eine große Rolle, ob so eine rassistische Aussage ganz häufig gelesen wird, viel verbreitet ist oder in vielen Kanälen da ist, sondern da ist halt erstmal eine extremistische Aussage, eine rassistische Aussage, und die ist für sich genommen in jedem Einzelfall problematisch.
Also halten wir fest, Sie haben ziemlich viele Rechtsverstöße gefunden, auch verschiedene Art und Weise. Was ist Ihnen denn noch begegnet? Sie haben das auch schon so ein bisschen angedeutet. Und zwar haben Sie gesagt, dass es da um das Thema Information geht, zum Teil auch um das Thema Falschinformation oder zumindest um Inhalte, die jetzt vielleicht keine Rechtsverstöße beinhalten, die aber problematisch sind. Ist das etwas, womit Sie gerechnet haben? Und vielleicht können Sie erst noch mal sagen, was das für Inhalte genau waren, die Sie da gefunden haben. Also das Thema Information, Desinformation, aber auch ja möglicherweise Diskriminierungen oder Dinge, die eher so am Rande der Legalität liegen.
Hier spiegelt sich einfach der Diskurs wider, den wir ja auch an anderer Stelle sehen. Gerade auch in Anschluss an diese Corona-Pandemie und an die Maßnahmen, die da ergriffen werden, wird in einigen Gruppen und Kanälen viel darüber diskutiert. Und hier vielleicht auch nochmal kurz zu dem Umfang. Ja, diese Angebote haben durchaus auch größere Reichweiten. Das bewegt sich zwar so in der Regel bei unter 10.000 Mitgliedern in solchen Gruppen und Kanälen, aber trotzdem sind halt viele Leute damit beschäftigt mit diesen Themen, ja, machen sich darüber Gedanken, wie das jetzt eigentlich zu managen ist mit der Corona-Geschichte. Und was wir hier halt finden, sind Akteure und Inhalte, die sehr kritisch damit umgehen, aber auf eine Art und Weise, die ich eher als unkritisch kritisch bezeichnen würde, weil sie eben sagen so Medien unter Generalverdacht stellt. Hier wird zum Beispiel kritisiert, dass eben durch diese sogenannten Mainstream-Medien eine Umerziehung der Gesellschaft stattfinden soll. Hier wird unterstellt, dass da Wirkmächte sind, die eben die Gesellschaft irgendwie steuern. Wir haben in diesem Feld diese 5G-Verschwörungstheorien, dass uns Chips irgendwo implantiert werden sollen, dass Corona nur ein großes Experiment ist. Dann Inhalte dazu, die sich so positionieren, in Anschluss eben an diese Q-Bewegung, dass hier eine neue Weltordnung durchgesetzt werden soll. Und das für sich genommen ist ja erstmal noch vielleicht gar nicht so problematisch. Problematisch aus unserer Sicht, und wir haben das auch im Team viel diskutiert, ist vor allem die Art und Weise, wie da gesprochen wird und wieder geschrieben wird. Das sind einfach Positionen, die grundsätzlich auch an die Menschenwürde anderer Menschen gehen, und die Akteure sind in der Regel nicht bereit, sich eben hineinzuversetzen in die Position anderer. Das sind sehr polarisierende Kommunikation. Da werden Leute als Dreckspack bezeichnet, als Systemlinge, als Gehirn gespült. Also eine sehr harte Sprache. Und auch wenn man sagen kann, das gehört dazu, das hart zu diskutieren, ist es doch so, dass hier letztendlich dann nicht so richtig ein Diskurs stattfindet, sondern eher die eigenen Weltbilder verstärkt werden.
Das heißt aber auch gleichzeitig, dass das ja ein bisschen eine Öffentlichkeit ist, die da entsteht, die ja aber vielleicht nur in Teilen öffentlich ist, denn so richtig hat man das ja gar nicht auf dem Radar. Also man muss dann schon bei Telegram sein, man muss sich diese Inhalte suchen, aber trotzdem, wenn man sich die Kanäle mal anschaut, die zum Teil ja schon sehr, sehr viele Follower haben und ja auch viele Kommentatoren haben, die darauf reagieren, die das weiterverbreiten, dann ist es ja schon so eine Art von Öffentlichkeit, die so ein bisschen ja verdeckt ist. Kann man das so sagen?
Das kann man genau so sagen. Ich würde sagen, das sind im Prinzip zwei Merkmale, durch die diese Form von Öffentlichkeit gekennzeichnet ist. Das ist zum einen verdeckte Öffentlichkeit, das ist zum anderen so eine verteilte Öffentlichkeit. Verdeckt meint jetzt hier nicht, dass es eben privat ist oder sowas. Ja, das ist ja trotzdem ein breiter Diskurs, der da geführt wird. Es sind viele unterschiedliche Menschen. Verdeckt heißt unter anderem, dass wir auf solche Phänomene gestoßen sind wie Vorgruppen, ja, wo man eben erstmal in so eine Gruppe reinkommt und dann so einen Check durchlaufen muss. Vielleicht ein Bild von sich mal zeigen muss, vielleicht mal eine Position einnehmen muss, mal auf die Frage, ob der Holocaust denn wirklich stattgefunden hat, die falsche oder richtige Antwort zu geben. Das ist sagen das, was wir in dem extremistischen Bereich gefunden haben vor allem. Und das andere Phänomen ist diese verteilte Öffentlichkeit. Hier ist es einfach so, dass solche Inhalte wie zur neuen Weltordnung, ja, diese 5G-Verschwörungstheorien, alles, was sich so um Corona rankt, einfach verteilt wird, verbreitet wird über Weiterleitungen und dann einzelne Mitteilungen sich in vielen verschiedenen Kanälen finden. Das heißt, was hier entsteht, ist sowas wie eine soziale Bewegung letztendlich, oder was hier sichtbar wird, sind soziale Bewegungen. Da ist es eben nicht so, dass da ein Anbieter ist, der seine Positionen und seine Ideologie irgendwie verbreitet, sondern das wird getragen durch sehr viele Menschen in unterschiedlichen Gruppen, die eben untereinander vernetzt sind.
Und sehen Sie darin eine Gefahr?
Ich sehe da in erster Linie nicht unbedingt eine Gefahr, sondern jedenfalls nicht in der Art der Kommunikation, sondern ich denke, das sind Kommunikationsräume, die brauchen wir. Sowas wie Telegram, auch diese Abstufung von, dass man so Communities bilden kann, das gehört sozusagen zur Gesellschaft dazu. Und auch, dass man ein bisschen steuern kann, wer da mitreden darf und wer da nicht mitreden darf, dass wir solche gesellschaftlichen Diskurse führen, das ist ja jetzt auch nicht neu im Internet, ja. Also das hat man ja auch sonst, da gibt es Vereine vielleicht, in denen man kommuniziert oder sowas. Erstmal ist das, denke ich, eine Kommunikationsform, die total wichtig ist für die Meinungsbildung, dass man eben auch so Teilöffentlichkeiten hat und auch vielleicht geschützte Räume hat. Die Gefahr liegt jetzt hier aus meiner Sicht weniger darin, wie die Kommunikation da organisiert ist, sondern das Problem ist letztendlich die Einstellung einzelner Leute dabei. Die Einstellung, die eben emotionalisiert ist, wo diskriminierend kommuniziert wird, wo man sich so ein bisschen einschießt vielleicht auch so auch auf so ein Weltbild und dann nicht mehr so richtig über den Tellerrand schaut. Und das ist dann in dem Bereich Desinformation und in dem Bereich der Verschwörungstheorien ist das ein bisschen schwierig, weil es natürlich das Vertrauen in die Institutionen untergräbt. Aber ganz grundsätzlich muss man sagen, dass natürlich oppositionelle Sichtweisen wünschenswert sind in einer Demokratie. Und wenn man jetzt mal ein bisschen rausguckt aus Deutschland, natürlich solche Räume auch nochmal eine andere Rolle spielen in autoritären Regimes, wo man, ich sagen würde, zu Recht halt auch an der Regierung harte Kritik äußert. Und das kann man auch in Deutschland sagen, dass das natürlich wichtig ist, auch eben sozusagen Institutionen in Frage zu stellen, Medien in Frage zu stellen. Schwierig wird es halt dann, wenn es gegen Einzelne gerichtet ist, also wenn einzelne Menschen sozusagen ins Visier geraten und angegriffen werden. Und wenn da einfach so ein Kritikmodus vorherrscht, der selbst nicht belegbar ist. Das ist ja das Kennzeichen von Verschwörungstheorien, dass man eben so Manipulation unterstellt, ohne es direkt nachweisen zu können. Und wenn dann irgendwie immer einseitige Belege gesucht werden für die eigene Position, aber eben auch Gegenbelege nicht zur Kenntnis genommen werden, dann ist es, denke ich, eine Art der Kommunikation, die so Meinungsfreiheit dann auch wieder gefährdet.
Das sagte Jakob Jünger, Kommunikationswissenschaftler an der Uni Greifswald. Er hat zusammen mit einer Kollegin eine Telegram-Studie durchgeführt. Und die beiden haben aufgezeigt, dass es bei Telegram unter anderem viele Rechtsverstöße gibt.
HR Info, Netzwelt.
Ich habe am Anfang der Sendung schon mit dem Blogger und Herausgeber des Social Media Watch Blogs Martin Fehrensen gesprochen, vor allem darüber, was wir über Telegram wissen. Ich habe ihn aber auch nach seiner Meinung gefragt, wie sich Telegram aus seiner Sicht in letzter Zeit entwickelt hat.
Ja, also Telegram wurde tatsächlich am Anfang auch gerne von Journalisten genutzt und von Aktivisten, um darüber zu kommunizieren. Weltweit habe Telegram 400 Millionen monatliche Nutzerinnen. Das ist ja schon mal eine ganz schöne Hausnummer. Man muss aber dazu sagen, Telegram erfreut sich tatsächlich vor allem bei ganz, ganz vielen Menschen großer Beliebtheit, die auch illegale Aktivitäten verfolgen, also insbesondere im Bereich Rechtsextremismus, Drogenhandel, Pornografie und so weiter. Und tatsächlich in letzter Zeit, also wirklich in den vergangenen Monaten, seit Ausbruch der Corona-Pandemie, hat sich Telegram tatsächlich so zum Sammelbecken von Verschwörungstheoretikern gemausert und bietet all jenen Zuflucht, die denken, sie würden von Facebook, YouTube und Twitter und so weiter zensiert.
Es gibt Abwanderbewegungen von Facebook, Twitter, YouTube und Co. hin zu Telegram, weil eben auch auf diesen großen Plattformen jetzt mittlerweile strikter gegen Hassrede, gegen Verschwörungstheorien und so weiter vorgegangen wird. Ja, ist das tatsächlich dann auch der Grund, warum die Nutzer abwandern von Facebook, von YouTube, von Twitter und Co. hin zu Telegram, weil sie da eben ja ganz anders, ganz andere Freiheiten haben, sich ganz anders äußern können?
Wahrscheinlich schon. Also viele Menschen fühlen sich von den Plattformen wie Facebook, YouTube und so weiter zensiert. Das ist aber in den allermeisten Fällen kompletter Quatsch, weil erstens zensieren ja nicht die Plattform, sondern ein Staat kann zensieren. Eine Plattform kann sozusagen nur zur Anwendung bringen, was sie sich selber als Regeln gegeben haben, nämlich die Community Standards, wie es dann in der Regel heißt. Und die Leute, die sozusagen jetzt sagen, hey, da werden wir zensiert, die verwechseln immer eine Sache, nämlich sie verwechseln immer die Freedom of Speech mit Freedom of Reach. Das heißt also, private Plattformen sind mitnichten dazu verpflichtet, jedem Wahnsinnigen ein Mikrofon unter die Nase zu halten. Weil der kann sich ja natürlich artikulieren, der kann sich ja natürlich äußern, der kann Briefe schreiben, der kann Pamphlete schreiben, der kann irgendein Messageboard benutzen und da seine Sachen zum Ausdruck bringen. Aber die Plattform, auf der er das tut, die ist nicht dazu verpflichtet, sozusagen diesen Wahnsinn dann da stehen zu lassen. Das heißt also, YouTube und Twitter haben alles Recht, sozusagen eben Gewaltaufrufe gegen Personen und Gruppen zu verhindern. Und sie haben sogar häufig auch die gesetzliche Pflicht, hasserfüllte Beiträge von den Plattformen zu nehmen. Also von daher Kann ich sozusagen das verstehen, dass die andere Kanäle suchen, aber das macht die Sache nicht besser, weil wir stehen so ein Stück weit als Gesellschaft vor der Herausforderung, dass wir zusehen müssen, dass wir nicht in so, wenn man so möchte, digitale Parallelgesellschaften auseinander driften. Das heißt also einerseits irgendwie so diese Menschen, die sich bei Facebook und Instagram artikulieren, und dann haben wir aber so für jedes sozusagen Thema, was den Leuten unter den Nägeln brennt, dann eine eigene spezielle Plattform. Also das kann dann irgendwie eine Plattform wie Parler sein, wo sich dann irgendwie Rechte tummeln. Das kann irgendwie Telegram sein, wo sich dann Verschwörungstheoretiker tummeln und so weiter. Und das wird schwierig, wenn dann eben sozusagen so diese digitalen Parallelgesellschaften entstehen und Kommunikation in solchen geschlossenen Gruppen stattfindet und wir sozusagen als Gesellschaft nicht mehr wirklich mitbekommen, was bewegt die Leute, worüber tauschen sie sich aus und wo müsste man vielleicht mal genauer hinschauen und besser zuhören.
Ganz am Anfang ist das Stichwort Netz-DG gefallen, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ein ewig langer Name, sehr kompliziert, aber da geht es darum, dass eben die großen Plattformen Facebook, YouTube, Twitter und so weiter, die großen sozialen Netzwerke, Hassrede und so weiter, dass sie dagegen innerhalb einer bestimmten Zeit vorgehen müssen, Inhalte löschen müssen. Telegram fällt ja nicht darunter. Das heißt, das führt dann auch dazu, dass bei Telegram teilweise in den Gruppen auch, ich sag jetzt mal, Regelverstöße, Rechtsverstöße und so weiter stehen bleiben können. Hassrede kann da stehen bleiben. Warum muss Telegram das nicht löschen?
Ja, also ich bin von Haus aus kein Jurist, sondern Journalist und kann sozusagen diese Frage auch nur so gut beantworten, wie ich es selber verstanden habe. Aber Telegram agiert in einem juristischen Grau. Bereich, in einer juristischen Grauzone. Telegram fällt nicht unter das Netz-DG. Sehr wohl muss aber natürlich Telegram zusehen, dass Dinge, die im Strafgesetzbuch stehen, auch sozusagen bei Telegram Anwendung finden. Das heißt also, wenn jemand mit dem Tode bedroht wird, wenn Holocaust geleugnet wird, wenn Drogen verkauft werden und so weiter und das eben Strafverfolgungsbehörden gemeldet wird, dann müssen diese Strafverfolgungsbehörden natürlich hingehen und versuchen, Telegram, wenn man so möchte, davon zu überzeugen, das runterzunehmen von der Plattform. Das ist aber nicht so ohne weiteres möglich, weil Telegram hat in Deutschland, soweit ich informiert bin, nur einige wenige Mitarbeiter, haben auch sozusagen keinen, wie man es so schön nennt, Zustellungsbevollmächtigten, der diese Anliegen entgegennehmen würde. Das heißt also, ganz oft sind die Behörden dann darauf angewiesen, selber aktiv zu werden. Wir haben das jetzt neulich gesehen, ganz, ganz spannend, da wurde so ein Drogennetzwerk auf Telegram ausgehebelt. Und wie haben sie das gemacht? Sie haben die Accounts übernommen. Und wie haben sie das geschafft? Sie sind alle Voraussicht nach sozusagen an die Person herangetreten, die diese Accounts gelauncht hatte, und haben das Handy von dem übernommen und haben dadurch sozusagen auch die Accounts übernehmen können und haben dadurch dann die Accounts sperren können. Das zeigt aber, dass sozusagen, da ist händische Arbeit gefordert und es ist eben nur schwer darstellbar, zu Telegram hinzugehen und zu sagen, hey, wir haben das und das gefunden, das und das soll weg, das muss runter, das ist geht gegen unsere Gesetze, bitte Folge leisten, weil ansonsten drohen Sanktionen. Dieser Weg ist für Telegram momentan so nicht vorgesehen und darüber kann sich Telegram freuen. Das, glaube ich, tun sie auch, weil sie dadurch natürlich ganz, ganz wenig Probleme mit Content-Moderation und so weiter haben. Aber eine Novelle des Netz-DG wird wohl auch vorsehen, dass solche Twitter wie Telegram künftig stärker sanktioniert werden können, wenn sie sozusagen nicht Folge leisten, was Behörden möchten.
Das heißt, wäre das eine Option, in irgendeiner Art und Weise, wie das auch immer möglich wäre, Telegram zuzumachen, oder wäre das der ganz falsche Weg?
Ja, ich glaube, das wäre der ganz falsche Weg, weil ich glaube, es braucht schon solche Plattformen und es wäre auch kein gutes Signal, so aktiv in den Messenger-Bereich reinzugehen, weil natürlich nutzen ganz viele Menschen Telegram, um sich ganz normal auszutauschen mit anderen. Und natürlich braucht eine Gesellschaft auch so viel Kraft, solche Räume und Wirrköpfe auszuhalten, die sich auf Telegram darüber unterhalten, ob es eine Corona-Pandemie gibt oder nicht. Das muss eine Gesellschaft aushalten, das ist das gute Recht sozusagen von all jenen, diese Räume aufzusuchen und sich dann bei solchen in doppelt und dreifachen, in Anführungsstrichen, alternativen Medien zu informieren. Aber da, wo es sozusagen dann um Kindeswohlgefährdung geht, wo es um Drogenhandel geht, wo es um Waffenverkäufe geht und so weiter, da muss natürlich sozusagen Strafverfolgungsbehörden auch Zugriff gewährt werden. Und da ist Telegram natürlich in der Pflicht, transparenter zu werden und mehr mitzuwirken.
Und Sie haben die parallelen digitalen gesellschaftlichen Strukturen angesprochen, die dadurch ja entstehen können, die durch Telegram auch möglicherweise noch stärker gefördert werden. Welche Gefahr liegt denn darin? Ist das eine Gefahr der gesellschaftlichen Spaltung, die wir dann nicht nur im Digitalen haben, sondern die sich dann auch, ich sag jetzt mal, auch in der richtigen Gesellschaft, in der Realität umsetzen kann?
Na, ich glaube, es ist elementar, dass wir als Gesellschaft weiter miteinander sprechen, egal wie unterschiedlich die Positionen sein mögen. Es ist wichtig, dass man sich austauscht und dass man im Gespräch bleibt. Und wenn man aber sich an ganz unterschiedlichen digitalen Orten aufhält und eben womöglich auch nur mit seinesgleichen kommuniziert, dann verstärken sich natürlich bestimmte Ideen, bestimmte Muster, bestimmte Theorien, womöglich auch Hass und Gewalt und Fantasien und so weiter, kann da alles katalysiert werden. Und das ist der falsche Weg. Ich glaube, wir brauchen eben die Möglichkeiten, uns auch in digitalen Räumen zu begegnen mit unterschiedlichen Positionen und müssen da den Austausch pflegen. Und dieses Auseinanderdriften in unterschiedliche digitale Parallelgesellschaften ist eine Riesengefahr, die da aktuell auf uns zukommt.
Das sagt Martin Fehrensen. Er ist Journalist, Blogger und Gründer und Herausgeber vom Social Media Watch Blog. Das Fazit dieser Sendung lautet: Telegram hat sich in letzter Zeit zu einem Sammelbecken für Verschwörungstheoretiker entwickelt. Auch sind dort sehr viel Hassrede und Diskriminierungen zu finden. Und auch Kriminelle nutzen den Dienst. Es ist nicht einfach, diesen Entwicklungen habhaft zu werden. Telegram sieht sich nämlich als eine Art Netzwerk, wo Meinungen komplett frei geäußert werden können und löscht nur selten zweifelhafte Inhalte. Aber oft sind es eben nicht nur Meinungen, sondern auch Verstöße gegen geltendes Recht, die da stehen bleiben. Trotzdem muss es auch solche Kommunikationsräume geben, aber sie müssen noch besser kontrolliert und beobachtet werden. Sonst kann auch Telegram eine Gefahr für unsere Demokratie werden. Das war HR Info Netzwelt. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Tobias Klein.